Ja, der Bruder Daniel Schwarz ist heute zu Besuch aus der Nachbarversammlung Neukölln-Ost und er hält den Vortrag Das Seufzen der Menschheit, wann wird es enden? Bitte schön, Bruder Schwarz.
Eine Familie ist in sehr großen Schwierigkeiten. Stellen wir uns bitte vor, was passiert ist. Jemand ist gekommen, hat ihr Haus und ihr Grundstück einfach an sich genommen. Ihren ganzen Besitz hat er genommen und veräußert. Er hat in ihrem Namen sogar bei verschiedenen Banken unbezahlbare Schulden gemacht. Alles in ihrem Namen, auf ihre Rechnung. Jetzt haben sie gar nichts mehr. Und sie können sich vorstellen, was das bedeutet für sie und die Kinder ihrer Kinder. Ihnen steht förmlich ein Lebensweg bevor, der an einen Sklaven erinnert. Können wir uns vorstellen, wie sich die Verwandten, die Kindeskinder dieser Familie wohl fühlen? Was sie denken angesichts dieser schrecklichen Zukunftsaussichten? Es ist schon interessant, dass die meisten heute lebenden Menschen ein ganz ähnliches Gefühl haben. Das Gefühl der Sinnlosigkeit oder eines Lebens ohne Zukunft. Warum ist das so? Nun, viele beobachten, dass wir alle, in welchen Lebensumständen wir uns auch immer befinden mögen, ob arm oder reich, der Herausforderung gegenüberstehen, dass wir mitunter krank werden und eines Tages sterben. Jeden Tag unseres Lebens treffen wir auf Probleme. Ob das nun vielleicht wie aktuell wirtschaftliche Unsicherheit ist oder politische Instabilität, vielleicht Kriminalität oder andere Widrigkeiten, persönliche Probleme, die wir erleben. Wir haben im Grunde genommen ein Leben lang Probleme ohne Ende und können im Endeffekt nichts dagegen tun. Deshalb taucht die Frage auf, weiß denn jemand überhaupt, wie wir uns angesichts dieser Herausforderungen wirklich fühlen? Weiß jemand, was in unserem Innern sehr häufig vor sich geht? Es ist tatsächlich so, dass jemand das ganz genau nachvollziehen kann. Es ist der große Schöpfergott Jehova. Und wir können sehr froh sein, dass er in seinem inspirierten Wort unsere Gefühle einmal schriftlich festhalten ließ. Ich möchte gern alle Anwesenden einladen, deshalb die Bibel jetzt zur Hand zu nehmen. Und wir wollen den Römerbrief, das Kapitel 8, einmal aufschlagen. Seid herzlich eingeladen dazu, Römer Kapitel 8 zu öffnen. Jehova Gott gebrauchte den Apostel Paulus, um einmal in menschlichen Worten festzuhalten, wie wir uns häufig fühlen. Römer Kapitel 8. Vers 22. Hier lesen wir zusammen, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung zusammen fortgesetzt seufzt und zusammen in Schmerzen liegt, bis jetzt. Also wie könnte man unsere Situation umschreiben? Als das Seufzen der Menschheit. Die Frage ist, wird dieses Seufzen einmal enden? Gibt es eine sichere Zukunftshoffnung? Gibt es eine Lösung für unsere Probleme? Kurz gesagt, ja. Und diese Lösung wird heute Gegenstand unserer Besprechung sein, denn wir werden Römer Kapitel 8, Vers 18 bis 25 nachher in einer Vers-für-Vers-Betrachtung zusammen untersuchen. Der Apostel Paulus erklärte diese Lösung sehr detailreich. Aber zuvor vielleicht eine Frage, wenn wir über das Seufzen der Menschheit sprechen. Seufzte die Menschheitsfamilie denn schon immer? War das schon immer so? Erinnern wir uns noch einmal an die anfangs erwähnte Familie, die auf einen Schlag alles verlor. Eigentlich ist diese Geschichte nicht nur ein Gleichnis, es ist tatsächlich die Geschichte der Menschheit. Tatsächlich hatte die Menschheit einen vollkommenen Anfang und seufzte nicht. Ihr Leben war ohne Probleme. Die ersten Menschen, Adam und Eva, wie sie in der Bibel vorgestellt werden, waren im Bilde Gottes gemacht. Das heißt, sie konnten göttliche Eigenschaften widerspiegeln oder hervorbringen, zum Beispiel Liebe und Gerechtigkeit. Wir können uns vorstellen, wie das dem Glück der Menschheit eigentlich Vorschub geleistet hätte. Wahre Liebe und wahre Gerechtigkeit. Zudem lebten sie in einer sehr schön gestalteten Heimat, in einem irdischen Paradies, einem schönen Garten, in dem für alle ihre Bedürfnisse gesorgt war. Sie hatten Arbeit, die sie wirklich befriedigte. Sie hatten alles, was zum Leben nötig war, wurden nicht krank und hatten sogar die Aussicht, für immer zu leben. Das war, kann man sagen, wirkliche und echte Freiheit. Und man könnte das vergleichsweise vielleicht so sagen, so wie ein Künstler sein wunderschönes Gemälde in einen Rahmen fasst, damit er die Schönheit dieses Gemäldes noch mehr hervorheben kann, so tat es auch der Schöpfer des Menschen. Er fasste die ihnen gegebene Freiheit in einen schönen Rahmen, die göttlich festgelegten Grenzen, die vom ersten Menschenpaar einzuhalten waren. Die Bibel offenbart, was geschah. Wir wissen, das erste Menschenpaar übertrat diesen Rahmen, die göttlich festgelegten Grenzen, und rebellierte gegen Gott. Das bedeutet, dass sie den Wunsch hatten, absolute Freiheit, Unabhängigkeit von Gott zu haben. Aber genau das Gegenteil trat ein. In Wirklichkeit wurden sie nicht frei. Sie wurden Sklaven. Sklaven der Sünde und deren Folgen. Mit der Sünde kamen Schmerz, Elend und Tod. Und die Menschheitsfamilie begann zu seufzen. Aber nicht nur das, Adam vererbte seinen Nachkommen auch dieses schreckliche Erbe von Sünde und Tod weiter. Und so auch uns. Deshalb ist das menschliche Leben so geworden, wie es einmal ein sehr weiser König in Worte gefasst hat. Wir wollen das lesen gemeinsam in Prediger Kapitel 1. Es handelt sich um König Salomo, der folgende Feststellung traf. Prediger Kapitel 1, der Vers 14, wo wir lesen können: Ich sah alle Werke, die unter der Sonne getan wurden, und siehe, alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Machen wir uns das bildlich, ein Haschen nach Wind, sinnlos, ohne Zukunft. Was für schreckliche Zukunftsaussichten das doch eigentlich waren. Aus diesem Grund können wir als Adams Nachkommen sehr dankbar dafür sein, dass Jehova Gott gleich nach der Sünde Adams und Evas die Situation vollständig unter Kontrolle hatte. Er legte sofort eine Grundlage für Hoffnung für die Menschheitsfamilie, denn er fasste einen Plan. Einfach gesagt würde er dafür sorgen, dass die riesige Sündenschuld der Menschheit von einem Retter bezahlt und somit das Glück der Menschheit durch eine himmlische Regierung wiederhergestellt werden würde. In der ersten Verheißung der Heiligen Schrift, 1. Mose 3, Vers 15, da nannte Jehova Gott diesen Retter symbolisch einfach Same, eine Verheißung, die sich an Jesus Christus erfüllte. Denn so wie ein Same oder ein Samenkorn ausgesät wird und stirbt, damit etwas Neues entstehen kann, eine schöne Blume, eine schöne Pflanze, so ähnlich geschah das auch mit Jesus Christus, der ausgesät wurde in die Erde und starb und es entstand etwas Neues. Die Menschheit konnte dadurch, dass er sein vollkommenes Leben gab, von ihrem sündigen Zustand erlöst werden. Deshalb nennt die Bibel diese Gabe Christi auch Lösegeld. Die Menschheit, die gewissermaßen von Sünde und Tod gekidnappt worden war, konnte durch ein Lösegeld wieder zurückgekauft werden. Aber nicht nur das, es ist noch etwas Herrliches, was entstand. Jehova Gott auferweckte diesen Jesus Christus wieder zu leben im Himmel. Dort würde er König und hoher Priester sein, so erklärt es die Bibel. Das heißt, er wäre König der himmlischen Regierung Gottes. Und wie ein hoher Priester der wichtigste Vertreter der Menschheit vor Gott. Durch dieses Königreich, diese himmlische Regierung, könnten wahrer Frieden und wahre Vergebung kommen. Heutzutage kennen wir das allerdings so, und auch in alten Zeiten ist das so gewesen, dass ein König sehr häufig Mitregenten hat, die ihm zur Seite stehen. In der heutigen Zeit mögen das vielleicht Minister sein oder Mitkönige, wie man das auch nennen mag. Ja, ist es so, dass auch in diesem Fall, in dieser himmlischen Regierung, Mitkönige und Mitregenten ein Parlament vorhanden ist? Ja, das ist so, aber da gibt es eine Schwierigkeit. Gute Vertreter für die Menschheitsfamilie müssten eigentlich auch Erfahrungen haben, die unseren menschlichen Gefühlen entsprechen. Das heißt, es wäre sehr gut, wenn sie so fühlen wie wir. Es wäre sehr gut, wenn sie Probleme treffen wie wir. Aber um im Himmel, in einer himmlischen Regierung Gottes zu dienen, besitzt niemand die Eignung. Niemand von uns könnte ein Sohn Gottes sein, mit solchen Vorrechten ausgestattet. Weil das so ist, wirkte Jehova Gott ein Wunder. Auf wunderbare Weise adoptierte er aus der Menschheitsfamilie 144.000 geistige Söhne für genau diese Aufgabe. Das tat er durch seine Kraft, seinen Heiligen Geist. Und diese Kraft bewirkte, dass in ihrem Herzen eine Hoffnung gepflanzt wurde, die für Menschen eigentlich nicht normal ist. Sie wünschten sich fortan Leben im Himmel als Söhne Gottes zu erhalten. Die Bibel nennt sie auch gesalbte Christen. Denn der Geist Gottes bewirkte etwas, was in alter Zeit sehr häufig bei künftigen Königen getan wurde. In alter Zeit goss man auf das Haupt oder auf den Kopf von Königen heiliges Öl, um deutlich zu machen für jeden, der das beobachtete, jawohl, das ist der zukünftige König. In ähnlicher Weise hat Jehova seinen Heiligen Geist auf diese künftigen Könige ausgegossen, um ihre innere Hoffnung festzumachen. Sie würden also zusammen mit Jesus Christus im Himmel Könige und Priester sein. Jetzt müssen wir uns vorstellen, an all das hat Paulus also gedacht, als er Römer Kapitel 8 verfassen durfte. Und sicherlich muss es ihn fasziniert haben, zu begreifen, wie Jehova Gott die Menschheit von der Nichtigkeit, von Sünde und Tod wieder zurückkaufen möchte, wieder befreien möchte. Wenn wir jetzt deshalb diese Wahrheiten gemeinsam erforschen, dann werden wir wirklich ein heiliges Geheimnis kennenlernen. Und wir wollen jetzt damit beginnen. In Römer Kapitel 8, was wir geöffnet lassen können, und dort beginnen wir im Vers 18. Römer Kapitel 8, Vers 18. Da heißt es: Demzufolge halte ich dafür, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Uns, damit meint Paulus geistgesalbte Christen. Auch er war ja einer von ihnen. All diese gesalbten Christen leiden, wie Jesus Christus, an Verfolgung und Unannehmlichkeiten in ihrem Leben. Und das bis zuletzt. Sie sterben in Treue. Allerdings haben sie eine sichere Hoffnung. Man kann sagen, ihr Leben hat einen Sinn. Denn was haben wir gelesen im letzten Teil? Die Herrlichkeit, die geoffenbart werden wird. Das ist ihre Hoffnung, mit Christus als Könige in seinem himmlischen Königreich zu herrschen. Also eine wunderbare Zukunft für diese Geistgesalbten. Entsteht die Frage, was ist dann mit uns, die wir diese Hoffnung nicht verspüren? Das sagt der Vers 19. Wir lesen weiter. Denn die sehnsüchtige Erwartung der Schöpfung harrt auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also noch einmal, die sehnsüchtige Erwartung der Schöpfung. Mit der Schöpfung ist nämlich die Menschheit im Allgemeinen gemeint. Sie oder wir warten auf die Offenbarung der Söhne Gottes, das Offenbarwerden der geistgesalbten Christen. Das wollten übrigens schon Diener Gottes der alten Zeit. Schon sie waren in dieser Erwartung und wollten gerne wissen, wie die Menschheit denn nun der Nichtigkeit, der Sklaverei von Sünde und Tod entrinnen kann. Ist es denn angebracht, ein solches Augenmerk auf dieses Offenbarwerden zu legen? Ja, das kann man wohl sagen. Die Heilige Schrift spricht deutlich davon, dass durch dieses Offenbarwerden ganz bedeutende Veränderungen auf der Erde vor sich gehen werden. Für die Feinde Gottes große Drangsal. 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9, was wir jetzt nicht lesen werden, berichtet davon, dass Jesus Christus mit diesen gesalbten Christen gemeinsam Feinde Gottes von dieser Erde wegtilgen wird. Im Gegenzug bedeutet diese Zeit aber für alle Gerechten fortlaufende Segnungen. Denn die Menschheit wird wieder zur Vollkommenheit, die Adam hatte, zurückgeführt werden. Das heißt, die Ursachen unseres Seufzens, die Ursachen von Sünde und Tod werden dauerhaft beseitigt werden. Dass das Gottes Wille ist, das sagen uns die nächsten beiden Verse, 20 und 21. Wir lesen, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht durch ihren eigenen Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aufgrund der Hoffnung, dass die Schöpfung selbst auch von der Sklaverei des Verderbens frei gemacht werden wird. Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, wir haben gelesen, dass die Menschheit nicht durch ihren eigenen Willen der Nichtigkeit unterworfen wurde. Das können wir gut nachvollziehen. Wir hatten keinen Einfluss auf Adams Sünde. Wir haben nicht darum gebeten, geboren zu werden. Wir alle haben Sünde und Tod ererbt. Dass Jehova Gott jedoch zuließ, dass dieses erste Menschenpaar, Adam und Eva, Kinder haben durften, bedeutet, dass er sie dieser Nichtigkeit unterwarf. Aber warum hat er das getan? Schauen wir nochmal an den Schluss von Vers 20. Da haben wir gelesen, aufgrund der Hoffnung. Jehova Gott wusste, dass er seinen ursprünglichen Vorsatz garantiert verwirklichen würde. Durch den vorausgesagten Samen, wie wir bereits hörten. Johannes Kapitel 3, Vers 16 sagt deshalb, dass dieser Gott, Jehova der Schöpfer, die Menschenwelt so sehr liebte, dass er diesen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der Glauben an ihn ausübt, nicht vernichtet werde, sondern, ganz im Gegenteil, ewiges Leben habe. Durch das Loskaufsopfer Jesu wird die Menschheit also von dieser Sklaverei des Verderbens freigemacht werden. Und das auf Dauer. Verstehen wir, was das für uns persönlich bedeutet? Die Offenbarung der Söhne Gottes wird dazu führen, dass, wie wir lasen, sich treue Menschen der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes erfreuen können. Der Freiheit, die Jehova Gott bereits seit Anfang der Menschheitsfamilie so gern schenken wollte. Bleibt die Frage, möchten wir diese Segnungen denn erleben? Und wenn ja, was sollten wir dann dafür tun? Wir lesen Vers 22, denn das ist erst einmal, man kann sagen, der erste Schritt, die eigene Situation verstehen. Wir haben ihn heute schon einmal gelesen. Jetzt unter dem Aspekt, was ist unsere Situation? Es heißt, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung zusammen fortgesetzt seufzt und zusammen in Schmerzen liegt, bis jetzt. Ja, alle Menschen leiden darunter, dass sie in geistiger und physischer Hinsicht nicht dem vollkommenen Zustand entsprechen. Wir merken jeden Tag, dass wir unvollkommen sind. Und wir realisieren, dass menschliche Rettungsversuche, welcher Art sie jetzt auch immer sein mögen, politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher oder sozialer Art, durch diese Grenze einfach zum Scheitern verurteilt sind. Aber sind es nur wir, die seufzen? Der nächste Vers gibt die Antwort. Vers 23. Nicht nur das, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsfrucht, nämlich den Geist haben. Ja, wir selbst seufzen in unserem Innern, während wir ernstlich auf die Annahme an Sohnes statt warten, die Befreiung durch Lösegeld von unserem Leib. Haben wir das gemerkt? Also selbst gesalbte Christen, die die Hoffnung auf himmlisches Leben haben, seufzen in ihrem Innern. Die Auswirkungen der Unvollkommenheit bewirkt, dass sie am liebsten sofort Befreiung von ihrem Leib wünschen. Und es geht ihnen tatsächlich so wie uns. Manchmal wissen sie nicht mehr, worum sie beten sollen. So groß sind die Schwierigkeiten für sie. Was geschieht dann? Wie später der Vers 26 ausführt, hilft ihnen der Geist, der ihnen ihre himmlische Hoffnung verliehen hat. Die Kraft Gottes. Er tritt mit unausgesprochenen Seufzern für ihre Probleme bei Gott ein. Und das kann dieser Geist auch für uns tun. Wie hilft Jehova Gott nun diesen gesalbten Christen dabei, treu zu bleiben und auszuharren? Vers 24. Denn in dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn hofft ein Mensch noch auf etwas, was er sieht? Jehova nährt also in ihrem Herzen die feste Hoffnung auf Leben im himmlischen Königreich. Dessen sind sich diese Christen absolut sicher. Deshalb konnte der Apostel Paulus schreiben, in dieser Hoffnung werden sie gerettet. Auf welche Art und Weise hoffen sie denn? Sind sie uns dadurch vielleicht ein Vorbild? Ganz bestimmt, wenn wir den Vers 25 jetzt lesen. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es weiterhin mit Ausharren. Gesalbte Christen warten mit Ausharren, sie warten in der Hoffnung. Sie geben nicht auf, auch wenn das Erhoffte noch nicht eingetroffen ist. Und damit sind sie uns ein sehr gutes Vorbild. Bleibt die Frage offen, werden auch wir, genauso wie sie, treu bleiben und ausharren? Nun, das wird sehr davon abhängen, welche Einstellung wir zu dem haben, was wir heute in dieser kurzen Betrachtung besprochen haben. Natürlich richteten sich diese Verse, die wir gelesen haben, in erster Linie an geistgesalbte Christen. Das haben wir verstanden, auf diejenigen, die sich also darauf freuen, mit Christus im Himmel zu herrschen. Aber wir haben auch erkannt, was das für uns bedeutet. Es bedeutet die Wiederherstellung dessen, was Adam verlor. Vollkommenes menschliches Leben in Glück auf einer paradiesischen Erde. Und was für ein gesegnetes Leben das sein wird, ja, das beschreiben die Heiligen Schriften sehr ausführlich. Vielleicht denkt der ein oder andere Bibelleser jetzt an Psalm 37, wo beschrieben wird, dass dann nur noch Sanftmütige und Gerechte die Erde besitzen werden. Vielleicht denken wir jetzt an die Verheißung, dass Fülle an Frieden auf der Erde herrschen wird oder dass wir für immer in Glück leben werden. Wahrscheinlich ist es so, dass die meisten von uns, wenn nicht sogar alle, die heute diesen Vortrag hören, genau diese Hoffnung hegen. Was wir heute besprochen haben in Römer Kapitel 8, das sollte unserer Hoffnung eigentlich Stärke verleihen. Wir sind uns bewusst geworden, wie sehr unsere Rettung eigentlich mit der Treue Jesu Christi und seiner gesalbten Brüder verknüpft ist. Und tatsächlich ist diese Verheißung Gottes in ihrer Erfüllung weit vorangeschritten. Die Bibel enthüllt, dass die meisten von denen, die Jehova zu seinen Söhnen adoptiert hat, bereits ihren Lohn im Himmel empfangen haben. Sie enthüllt weiterhin, dass die Umstände, die uns heute zu schaffen machen, das, was wir tagtäglich um uns herum sehen, zu einem Zeichen gehört, das Jesus Christus angab und dass er das Zeichen des Endes des gegenwärtigen Systems der Dinge nannte. Das bedeutet in anderen Worten, das Zeichen des Endes einer Ära, einer Epoche, die von Seufzen gekennzeichnet war. Und was würde das bedeuten? Je näher das Ende dieser Epoche rückt, umso eher kann das Offenbarwerden der Söhne Gottes beginnen. Das bedeutet, dass diese alte Epoche mit ihren Problemen und Schwierigkeiten enden wird. Das Seufzen der Menschheit wird enden. Die Probleme der Menschheitsfamilie werden vollständig gelöst werden. Ein Vorgeschmack auf die Zeit soll uns durch das Bibelbuch Offenbarung jetzt noch gegeben werden. Offenbarung Kapitel 21 mag sicherlich ein passender Text aus der Bibel sein, der uns schmecken lässt, welche Segnungen uns durch die himmlische Regierung Jesu Christi und seiner gesalbten Brüder bevorstehen. In Offenbarung Kapitel 21, dem Vers 4, da lesen wir die deutlichen Worte: Und er, Jehova Gott, wird jede Träne von ihren, und das sind wir, von deinen und meinen Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Und bis das Wirklichkeit wird, sind die gesalbten Brüder Christi uns hier auf der Erde ein sehr gutes Vorbild im Glauben und im Ausharren. Jehova gebraucht sie in der heutigen Zeit, um uns zum Beispiel in diesen Versammlungszusammenkünften zu ernähren mit einer geistigen Speise. Dinge, die unseren Glauben am Leben erhalten und die uns ermuntern, Gott treu zu bleiben. Diese Unterstützung hilft uns, dass wir an der Hoffnung festhalten. Ob wir die neue Epoche unter der Regierung Christi nun durch Überleben des göttlichen Eingriffes erreichen dürfen oder ob wir durch die biblisch vorhergesagte Auferstehung in dieser neuen Epoche leben dürfen. Unsere Hoffnung, Leben auf einer paradiesischen Erde, ist auf jeden Fall fest und real, obgleich ihre Erfüllung noch aussteht. Wir wissen mit Sicherheit, das Seufzen der Menschheit wird auf jeden Fall enden. Erinnern wir uns noch an die Familie, von der wir am Anfang gehört haben, die auf einen Schlag alles verlor. Wie dankbar muss diese Familie doch gewesen sein, als eines Tages ein reicher Wohltäter kam, der ihre Sünden, ihre Schulden auf einen Schlag bezahlte und so ihnen und den Kindern ihrer Kinder eine gute Zukunftshoffnung wiedergab. Wir können uns vorstellen, dass diese Familie täglich diesem Wohltäter sicherlich ihren Dank ausgesprochen hat. Und genau das können auch wir. Gewiss können wir Jehova täglich durch seinen Sohn Jesus Christus dafür danken, dass sie uns unverdiente Güte erwiesen haben, indem sie uns durch eine Vorkehrung das himmlische Königreich und die gesalbten Brüder Christi eine gute Zukunftshoffnung zurückgegeben haben. Wir können sehr dankbar sein, dass Jehova die Brüder Christi zu unserem ewigen Wohl adoptierte. Was wollen wir uns deshalb vornehmen? Wir möchten gerne mit den Söhnen Gottes, mit den gesalbten Brüdern Christi, die noch auf der Erde sind, eng verbunden bleiben. Wir möchten gerne mit ihnen gemeinsam in der Organisation Jehovas zusammenarbeiten. Wir wollen die Belehrung, die Jehova durch sie gibt, in Zusammenkünften wie dieser hier, gerne annehmen. Und wir wollen an der Erfüllung unserer Hoffnung weiterhin wie diese gesalbten Brüder Christi mit Ausharren und Glauben festhalten. Denn dann werden wir zu denen gehören, die von der Sklaverei des Verderbens freigemacht werden, schon sehr bald zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Frage ist, wenn wir uns dann wiedersehen.